Lasst uns noch stille darum beten, dass Gott zu uns, zu unseren Herzen, in unser Leben hineinredet. Da bist, dass du Zeit für uns hast und dass wir uns Zeit für dich genommen haben. Lass diese Zeit gesegnet sein. Wirke du an uns, hilf uns, dich zu verstehen, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, das Evangelium, was wir gehört haben aus Lukas 5, hat in meiner Bibel jedenfalls die Überschrift "Der Fischzug des Petrus". Und die meisten kennen uns die Geschichte schon in- und auswendig. Aber der Name Petrus kommt nur einmal vor. Meistens wird er in dieser Geschichte Simon genannt. Nur ein einziges Mal heißt es, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen. Sonst immer Simon. Wir wissen nicht, hieß er damals schon Petrus? War das schon damals sein Spitzname, sein Beiname? Oder er hat ihn den Jesus erst gegeben, aber das war viel später. Das wird in Lukas 6 berichtet bei der Berufung der Jünger, der 12 Jünger, wo es hieß, Jesus hat ihn Petrus genannt. Petrus heißt der Felsen. Ein Felsen ist was Hartes, was Festes, was Stabiles. Wenn ein Boot, ein Auto oder ein Mensch mit einem Felsen zusammenstoßen, dann gibt es jeweils nur einen Geschädigten und das ist nicht der Felsen. Aber Menschen sind nicht aus Fels. Aber manchmal tun sie so. Manchmal spielen sie den harten Mann oder die harte Frau. Und viele, die das spielen, tun das gerade, weil sie innen besonders weich und verletzlich sind. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob Simon schon damals, bevor Jesus ihn berufen hat, den Beinamen Petrus bekommen hat. Immerhin hat er einen harten Job gehabt. Er musste nachts arbeiten im Freien, bei jedem Wetter, bei Nebel oder eisigem Wind, bei hohem Wellengang, musste er sein Boot auf den See hinaus führen. Er durfte kein Mitleid haben, wie es heute vielleicht viele empfinden und wie es auch manche empfinden, die mit sowas nie zu tun hatten. Die Fische zu töten, es gibt manchen, der zum ersten Mal angelt und dann nicht weiß, was er mit dem Fisch machen soll, der noch zappelt. Für Petrus war das kein Thema, das gehört zu seinem Beruf. So wie jedem, der Tiere züchtet, das können muss. Er musste vielleicht auch oft streng sein, denn er war ein Chef, er hatte eine Firma. Er hatte mindestens noch 3 Mitarbeiter, wenn es auch seine Verwandten waren. So waren sie doch bei ihm angestellt und er war zuständig für die Firma. Er hatte 2 Boote und man weiß ja, wie das ist mit den Angestellten. Die würden alle gern für ein bisschen mehr Geld, ein bisschen weniger arbeiten. Ich denke, das war schon immer so. Und ein Chef hat die ärgerliche Notwendigkeit zu sagen, nein, mehr geht nicht, mehr kann ich nicht. Denn er muss ja am Ende dafür sorgen, dass die Firma wirtschaftlich überlebt und dass für ihn selbst und seine Familie auch noch was übrig bleibt. So wie uns der Petrus beschrieben wird, war er auch ein impulsiver Mensch, der nicht hinterm Berg gehalten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch immer mal schlechte Laune hatte und dass man dann ihm besser aus dem Weg gegangen ist. Dass er auch ein Mensch war, der bei Bedarf böse Worte bereit hatte. Ich weiß nicht, damals hat vielleicht auch ein Chef öfter mal zugeschlagen, wenn seine Mitarbeiter nicht folgen wollten im Guten. Jedenfalls der Tag, an dem der Simon Jesus begegnet, also nicht zum ersten Mal, aber zum entscheidenden Mal, war vielleicht so ein Tag, wo seine Laune nicht besonders hoch war. Er hatte die ganze Nacht hart gearbeitet, er war mit seinem Boot über den See gefahren, gesegelt, weiß ich nicht, gerudert, er hatte seine Netze ausgeworfen und das Ergebnis war gleich null. Und das kann, glaube ich, nur jemand nachempfinden, der selbstständig ist, der weiß, wenn ich eine Woche arbeite und es nichts bringt und ich nichts verdiene, dann habe ich halt auch nichts. Ich kann nicht mich auf mein Gehalt berufen. Und so war es damals noch, vielleicht in gewisser Hinsicht noch härter als heute. Ich habe neulich vor kurzem mit einem Gewerbetreibenden gesprochen und der hat sich über die wirtschaftliche Situation große Sorgen gemacht. Und ich habe gedacht, ich könnte ihn trösten, wenn ich sage, es ist ja immer noch ein soziales Netz da, dass man nicht völlig im Vergleich mit Menschen in anderen Ländern, wo es das nicht gibt, in den Hunger rutscht. Das sagen Sie als Angestellter oder Beamter. Ich müsste zuerst mein Haus und Hof, meine Geräte, meine Fahrzeuge verkaufen, bevor ich irgendwas vom Staat bekomme. Und so war es auch mit, sicherlich mit Petrus und seiner Firma. Da gab es kein soziales Netz oder irgendwelche staatlichen Kredite oder Unterstützung. Er hatte nichts gefangen und die Netze waren kaputt trotzdem. Und er hatte keinen müden Euro verdient. Es war alles, die ganze Nacht Arbeit war umsonst. Und er hatte nichts zu essen für seine Familie. Und statt schlafen zu gehen, musste er jetzt die Netze reparieren. Und damit würde er vielleicht bis Mittag zu tun haben. Und das ist schon ein Grund, schlechte Laune zu haben, mit finsterem Blick, mit einem steinharten Gesicht sich an seine Arbeit zu machen. In dieser Situation kommt ein Stimmengewirr näher, eine Menge Leute, etwas, was man in so einer Situation überhaupt nicht gebrauchen kann. Erstens will man seine Ruhe, in Ruhe arbeiten. Zweitens will man sehen, dass man schnell nach Hause und ins Bett kommt, bevor es bald wieder Abend wird und man wieder hinaus muss auf den See seine Arbeit machen und versuchen, diesmal etwas zu fangen. Aber die Leute kamen näher, dorthin, wo er noch bei der Arbeit war, die er noch nicht beenden konnte. Und er merkte, die Menge, die da kommt, die hat sich gebildet um Jesus. Den kannte Simon, auf den war er offenbar nicht schlecht zu sprechen, denn vor ein paar Wochen hatte Jesus ihn in seinem Zuhause besucht und seine Schwiegermutter geheilt. Nur durch ein Wort. Und Simon wusste, Jesus ist okay. Jesus, der hilft. Jesus, der redet nicht bloß, sondern da passiert auch etwas, wenn er redet. Aber warum kommen die alle hierher? Warum zertrampeln die mir jetzt meine Netze, machen mir möglicherweise die Arbeit kaputt, wo ich fast fertig bin, und stören mich? Aber nicht nur das, die Menge kam näher und Jesus, der vorne wegging, stieg einfach in Simons Boot, als wäre es sein Eigentum. Steigt dort ein und sagt, Simon, kannst du mich bitte ein Stück vom Ufer hinwegfahren? Die Absicht, dass Jesus vom Boot aus spricht und die Menschen wie in so einem Amphitheater sich am Ufer setzen können und einen schönen Blick auf ihn haben und schön ihn verstehen können, wenn seine Stimme über das Wasser getragen wird. Und so, statt nach Hause zu gehen, Feierabend zu machen, sich ins Bett zu legen, saß der Simon in einem Boot und hörte sich eine Predigt an. Ich weiß nicht, was Sie machen, wenn Sie erschöpft von der Arbeit kommen, aber ich vermute mal, eine Predigt anzuhören, ist nicht unbedingt das Erste, an was man da denkt. Wir wissen auch nicht, ob der Simon zugehört hat oder ob er eingenickt ist oder mit den Gedanken woanders war oder ob er aufmerksam zugehört hat. Das wird uns gar nicht erzählt. Aber irgendwie muss es ihn erreicht haben, vielleicht im Unterbewusstsein, muss er gespürt haben, Gott ist hier. Ich bin hier in der Gegenwart Gottes, wenn Jesus redet. Was er aber dann hört, ist, dass Jesus, nachdem er seine Predigt beendet hat, zu ihm sagt, Simon, fahr hinaus, wo der See am tiefsten ist und wirf deine Netze aus. Das ist eine merkwürdige Aufforderung, weil er hat ja die ganze Nacht seine Netze ausgeworfen und jetzt ist es Tag. Und am Tag fahren die Fischer nicht raus. Da fängt man erst recht nichts. Und dort, wo es tief ist, ich verstehe nicht viel von Fischfang, aber ich denke, dass dort, wo das Wasser tief ist, die Chancen geringer sind. Erstens halten sich die Fische gerne im Flachen auf, wo sie Nahrung finden. Und zweitens können sie dort im Tiefen viel einfacher um die Netze herumschwimmen als im flachen Wasser. Es könnte dem Simon so vorgekommen sein, wie das, was jeder Handwerker kennt, wenn er irgendwo auf der Baustelle ist und ein Heimwerker sich neben ihm aufpflanzt und ihm gute Ratschläge gibt und sagt, warum machst du das nicht so? Und ich mache das immer anders. Da ist man meistens nicht besonders amused oder begeistert. Aber hier ist etwas anderes. Es ist nicht irgendein Hobbyangler, der da neben Petrus steht, sondern es ist Jesus, es ist der Herr. Und so sagt er ihm auch, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und dann passiert das, was wir alle kennen von Bildern und aus dieser Erinnerung der Geschichte. Er wirft die Netze aus, möglicherweise lustlos, ohne Engagement, ohne die Vorstellung, dass das jetzt helfen könnte. Und als er das Netz einziehen will, ist es so voll, dass es beinahe reißt. Er muss das andere Boot zu Hilfe holen, dass sie mitziehen, diese Netze ins Boot, ja, zu hieven oder zumindest auszukippen ins Boot. Und die Boote sind so voll, ja, dass sie bis zur Oberkante Wasserfläche stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen sagen würden, oh, das ist aber cool, das ist ja toll. Jetzt haben wir eine Menge gefangen, jetzt haben wir eine Menge Geld verdient, jetzt kommen wir ein Stück hin, jetzt haben wir eine gewisse Sicherheit. Aber der Simon und auch seine Kollegen, die erschrecken bei dem, was sie hier erleben, weil sie merken, hier ist die Gegenwart Gottes, hier ist eine andere Welt, hier passiert etwas anderes. Das ist nicht ein Glücksfall, das ist nicht einfach nur ein besonderer Segen auf der Arbeit, sondern hier passiert etwas Außerordentliches. Hier greift Gottes Macht in unser Leben hinein. Ich weiß nicht, ob das die Gedanken des Petrus war, aber ich stelle mir das so vor, dass ihm bewusst geworden ist, wenn Jesus bis auf den Grund des Sees sehen kann und weiß, wo die Fische sind, dann kann er auch auf den Grund meines Herzens sehen. Und dann weiß er, was mit mir los ist. Er kennt meine bösen Verhaltensweisen und Einstellungen. Er kennt die Situation, wo ich geflucht habe, wo ich hart und gemein war, wo ich vielleicht zugeschlagen habe, wo ich geizig war. Vielleicht sind das alles Dinge, auf die der Petrus bisher stolz war oder die ihm völlig normal vorkamen oder wo er sich mit anderen verglichen hat und gesagt, ja, so schlecht bin ich doch gar nicht. Aber in der Begegnung mit Jesus passiert etwas anderes und das haben vielleicht auch viele von uns schon erlebt, dass sie plötzlich ihr Leben aus einer anderen Warte sehen. Ich habe in meiner Zeit als Jugendpfarrer und auch später noch eine ganze Reihe Seelsorgegespräche gehabt. Unter anderem ging es auch um das Thema Pornografie. Und da sagte mir mal ein junger Mann im Gespräch, dass er, als er Jesus angenommen hat in sein Leben, plötzlich gemerkt hat, dass das nicht geht, dass das nicht zusammenpasst. Und ich habe gesagt, vorher fand ich es geil, war doch cool. Und plötzlich hat er Jesus angenommen und hat gemerkt, dass das passt nicht zusammen. Das ist ja Schuld, das ist ja etwas Schmutziges, Finsteres und Böses, was in meinem Leben keinen Raum hat. Das hat ihm niemand erklärt. Also gut, ich weiß nicht, ob er vielleicht im Internet irgendwas gehört hat darüber, aber er hat es gemerkt, weil Jesus in seinem Herzen war und ihm gezeigt hat, da ist vieles, was nicht zu mir passt. Und das ist ein Punkt. Fangen wir mit einem Punkt an, der nicht zu dem Leben mit mir passt. Und so ging es dem Petrus. Er hat plötzlich gemerkt, ich bin ein sündiger Mensch. Und vielleicht ist ihm das vorher nie so bewusst gewesen oder klar geworden. Oder hat es theoretisch, weil alle Menschen, das Menschenherz ist böse von Jugend auf, das steht im Alten Testament, das wusste er. Aber er hat es nicht so konkret auf sich bezogen. Und jetzt erschrickt er zu Tode und nicht nur er, auch die anderen. Herr, gehe hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat gemerkt, hier in Jesus begegnet mir Gott und in meinem Herzen, da ist so oft der Teufel am Werke. Und das passt nicht zusammen. Und da es ihm unvorstellbar war, dass Jesus ihn verändern oder annehmen oder gebrauchen kann, dachte er, Jesus, Herr, geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und genau, was der Petrus oder der Simon in diesem Moment noch nicht weiß, ist, dass genau dieses Bekenntnis ja überhaupt, dass Jesus niemanden annehmen kann, der sagt, Herr, du kannst stolz auf mich sein, ich bin ein guter Christ oder ein guter Jude oder ein anständiger Mensch, mit mir hast du einen guten Fang gemacht, sondern dass Jesus nur mit den Menschen etwas anfangen kann, die erkennen, ich bin ein sündiger Mensch und eigentlich müsstest du von mir hinausgehen. Aber deswegen ist ja Jesus genau zu ihm gekommen. Wir haben in dem Lied auch gesungen von dem Zöllner Zachäus. Genau deswegen ist Jesus gekommen, um die zu rufen, die Sünder sind und damit die, die sich für gute Menschen halten, erkennen, dass sie Sünder sind und seine Vergebung brauchen. Hab keine Angst, sagt Jesus, und dann kommt sofort das Nächste. Du sollst Menschen fischen. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist schon ein ganz schöner plötzlicher Umschwung. Also gerade noch hat der Petrus erkannt, dass er ein großer Sünder ist und dass er unwürdig ist, mit Jesus zu gehen oder überhaupt nur in der Nähe von Jesus zu verweilen. Und jetzt auf einmal sagt Jesus, du sollst Menschen fangen, also du sollst in meinem Auftrag losgehen. Muss da nicht erstmal eine lange Zeit dazwischen liegen? Muss er nicht erstmal ein anständiger Mensch werden, ein neues Leben beginnen, sich bewähren, vieles lernen, vieles üben und ausprobieren und dann schließlich vielleicht mal, wenn er soweit ist, auch für Jesus etwas tun und von ihm weitersagen. Aber es steckt, glaube ich, beides drin. Es steckt die große Verheißung drin. Was ist das Ziel der Nachfolge? Nicht, dass du ein schönes Leben hast, nicht, dass du viel Segen erlebst, das gehört mit dazu. Nicht, dass du mal in den Himmel kommst, auch das gehört mit dazu. Sondern, dass du Menschen fischst, dass du Zeuge bist, dass du Bote bist, dass du Fischer bist in dieser Welt, um Menschen zu mir zu führen. Und das ist das Ziel, aber das ist auch schon der Weg. Jesus hat ja schon sehr bald seine Jünger ausgesandt, um in den Dörfern und Städten das Evangelium weiterzusagen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Also er hat sich schon von Anfang an mit losgeschickt, weil zur Nachfolge immer auch schon das Zeugnis und die Mitarbeit und das Bekennen zu Jesus gehört. Jesus ist gerade noch dabei, den Petrus sozusagen an Land zu ziehen und schon bekommt er den Auftrag, seinerseits auch wieder andere an Land zu ziehen. Der chinesische Evangelist Wu Chimeni, mit dem ich die Gemeinde schon seit einiger Zeit nerve, der hat gesagt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sollte er gleich am selben oder am folgenden Tag Zeugnis geben von seinem Glauben. Und wenn er das schon ein ganzes Jahr lang versäumt hat, dann wird es schwer sein, die Kurve noch zu kriegen. Das hat mich etwas erschrocken, weil ich immer noch daran arbeite. Also ich mache es ja beruflich, mir fällt es nicht schwer. Wenn ich irgendwo hinkomme, wissen alle, der Pfarrer und erwarten, dass ich was Frommes sage. Aber im Alltag ist das oftmals nicht so einfach, weil ich es vergesse, weil mir nicht die richtigen Worte einfallen oder manchmal mich auch nicht traue. Ich bin der Einzige hier, ich weiß, aber ich gebe es ehrlich zu. Und dieses Wort mahnt mich schon auch ein bisschen. Das gehört zu unserem Glauben dazu, das Bekenntnis, das Zeugnis weiterzusagen, Gelegenheiten zu nutzen, die vielleicht sogar danach schreien, dass Menschen etwas von Jesus hören. Man muss ja nicht jeden, der einem auf der Straße begegnet, das zurufen. Aber es gibt so viele Situationen, wo es gut wäre zu sagen, ich vertraue da auf Gott oder ich bete in so einer Situation. Oder vielleicht darf ich für dich beten, wenn man schon keine große Predigt halten kann. Petrus jedenfalls erfährt vom ersten Moment an, dein Auftrag ist, dein Lebensziel ist, Menschen zu fischen. Und so ziehen sie die Boote an Land, die Boote, die voller Fische sind, die ein kleines Vermögen enthalten. Aber es interessiert sie jetzt nicht mehr, denn das war der Anfang dieses Weges mit Jesus. Ja, deswegen überlassen sie den Fang mit den Fischen vertrauensvoll der Familie, den Angehörigen, den anderen, die es gebrauchen können oder auch brauchen und folgen Jesus nach. Diese Geschichte von der Berufung des Simon ist natürlich eine individuelle und insofern einzigartige Geschichte. Aber sie ist trotzdem auch ein bisschen Vorbild dafür, wie Jesus Menschen begegnet. Nämlich, dass er kommt, dass er zu Menschen kommt. Wir sollen zwar Menschen fischen, sagt Jesus, aber das passiert nicht, indem wir sie überzeugen oder breitklopfen oder niederdiskutieren, sondern wir können das auch nur machen im Vertrauen, dass wenn wir zu Menschen kommen, dass Jesus mitkommt, dass er selber mitkommt. Menschen kommen nur zum Glauben, in denen Jesus selbst ihnen begegnet. Und hier begegnet Jesus dem Simon so, indem er sagt, ich brauche dich. Ich brauche dein Boot, ich brauche dich, dass du mich ein Stück hinausruderst, dass du mir hilfst. Und so kommen sie in Kontakt. Der Simon hat ein großes Erlebnis mit Jesus, das aber für ihn eben nicht nur das Wunder ist, sensationell, viele Fische, sondern ihm zeigt, hier ist Gott da. Und wenn Gott da ist, dann hat das für mein Leben Folgen. Er tut Buße, er erkennt seine Sünden und ist bereit, Jesus nachzufolgen und wird von Jesus sofort darauf eingestellt, du sollst Menschen fischen. Durch dich sollen andere von mir erfahren. Und so geht Jesus durch die Zeit, so spricht er Menschen an, so ruft er sie zu sich und so hat er viele von uns schon gerufen oder ruft sie im Moment oder will sie noch rufen oder erinnert sie an den Ruf und sagt, du, ich hatte dich eigentlich für was Bestimmtes berufen, denkst du noch daran, bist du auf dem Weg, was wäre der nächste Schritt? Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.